Gibt es irgendwas, womit man daran arbeiten kann? Also wie machst du das? Du wirkst unglaublich klar, unglaublich sortiert, unglaublich in Kontakt und gleichzeitig auch in Distanz zu dir, also wie in so einer Beobachterposition. Wie gelingt dir das?
Das ist tatsächlich so ein ganz tiefes Grundvertrauen ins Leben. Da wird es natürlich jetzt dann tatsächlich so ein bisschen spirituell. Also ganz tiefes Grundvertrauen darin, dass Leben gelingt und dass es irgendwann in Gott endet, also in unserem Ursprung enden wird. Und dass ich mir diesbezüglich eigentlich keinen Kopf machen muss. So, und das ist tatsächlich etwas, was mich, das mache ich zwar nicht, aber vom Bild her sozusagen die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und neugierig seid. Und ich freue mich, dass ich euch in dieser ersten Folge einen Gast vorstellen kann, dem man nicht nur gut zuhören kann, sondern dem gewissermaßen auch nichts Menschliches fremd ist. Er ist nicht nur Seelsorger und Pfarrer einer großen Pfarrei in Nürnberg, sondern als solcher ist er auch Führungsmensch. Und was er sonst noch so ist, das wird er uns gleich selbst erzählen. Herzlich willkommen, Alex Giesen.
Hallo Christiane, grüß dich.
Hi Alex. Toll, dass du da bist. Ich freue mich so, dass du diese erste Folge mit mir bestreitest und mit mir gestaltest. Das ist eine Premiere und es ist schön, dich an meiner Seite zu wissen. Wir kennen uns, ich habe nachgerechnet. Es sind fast 20 Jahre, ist krass, oder?
Ja.
Wir kennen uns, weil wir den gleichen Mentor hatten. Wir kommen irgendwie aus der gleichen Denkschule und du bist Priester geworden, ich nicht. Das hindert uns aber nicht daran, jetzt hier dieses Gespräch miteinander zu führen. Irgendwie ging es nicht, genau, irgendwie ging es nicht. Also es hindert uns nicht daran, dieses Gespräch zu führen und ich habe eben schon gesagt, du bist ganz vieles. Erzähl mal, was machst du ganz genau? Wer bist du und wenn ja, wie viele?
Also ich würde mich tatsächlich als ein Mensch bezeichnen. bin in Kaiserslautern geboren, in der Pfalz und mich hat es dann über das Studium nach Bayern und nach Franken verschlagen und bin dann eben, wie du ja gerade eben gesagt hast, dann schon jetzt hier über meinen Weg in Nürnberg gelandet und bin dort eben in der ersten Rolle sozusagen leitender Pfarrer. Bin damit sozusagen mitverantwortlich für ein Drittel der katholischen Christinnen und Christen in Nürnberg, zusammen mit einem ganzen Team. Und wenn man sich dann vorstellt, dass da sozusagen 10 Standorte mittlerweile dranhängen, entsprechendes Personal mit dranhängt, dann lässt sich, glaube ich, dann auch sehr schnell erahnen, dass das eben nicht nur sonntags in der Kirche stehen bedeutet und irgendwie predigen, taufen, Hochzeiten halten und beerdigen, sondern dass da vieles andere eben auch mit drumherum ist. Das, was du eben auch ja angedeutet hast, wir sind uns ja gemeinsam über einen mittlerweile ja verstorbenen Freund über den Weg gelaufen. Und aus der Ecke heraus bin ich nach meinem Masterstudiengang immer wieder auch mit Organisationsentwicklungsfragen betraut und versuche die gerade eben auch immer wieder in sozialen Organisationen hoffentlich auch manchmal gut zu beantworten.
Das heißt, wir haben es irgendwie doch geschafft, so ein Stück auch Kollegen zu sein, weil du auch beraterisch unterwegs bist.
Genau.
Das ist total hilfreich, weil das sicherlich auch nochmal eine Perspektive ist, die wir einnehmen können, wenn wir heute aufs Thema Führung gucken. Aber was mich jetzt in erster Linie interessiert, ist tatsächlich dein Pfarrersein und Führungsmenschsein. Ich habe mich tatsächlich gefragt, du hast es gerade schon angedeutet, was hat Pfarrersein mit Führung zu tun? Ich möchte dich jetzt nicht nach deiner Berufungsgeschichte fragen und wieso du Priester geworden bist und warum du, wie ich eben schon sagte, als du dich hier reingeschaltet hast, nicht auf einer Weihrauchwolke in den Raum und in dieses virtuelle Studio geschwebt bist. Aber der Priesterberuf ist in dem Sinne nicht wirklich ein Beruf, es ist eigentlich eine Berufung. Und ich frage mich, was hat diese Berufung zum Priestersein möglicherweise auch mit Führung zu tun? Also macht das da was mit dir?
Also da bin ich, glaube ich, ein eher sehr reduzierter Mensch an der Stelle und sehe die Dinge oftmals ja auch sehr pragmatisch und ich würde jetzt mal so sagen, sehr normal. da glaube ich, muss man dann tatsächlich auch doch nochmal drauf gucken, wie kommt es dazu, dass man dann tatsächlich an der Stelle ist, an der man jetzt ist oder den Beruf ausübt, an den man jetzt ausübt. Ich würde das tatsächlich so sagen, da wird in dem Sinne ganz viel in der Ausbildung wird immer so auch über dieses Wort Berufung gerungen und gesucht und manchmal ja auch ganz viel hineininterpretiert oder gedeutet. Ich würde es für mich so sagen, dass man letztendlich irgendwie auf einem Lebensweg ist und eine Entscheidung ergibt dann die nächste. Ich finde es für mich tatsächlich das Herausforderndste zu sagen, okay, ich muss in dem Augenblick, in dem Entscheidungen getroffen werden, mit mir fein sein. Wenn die sozusagen authentisch sind und wenn die sozusagen stimmig sind, dann ergibt sich da draußen nächster Schritt. Und wo der dann am Ende des Tages tatsächlich dann hinführt, das kann man dann, glaube ich, vom Ende her betrachten. Und wenn dann sozusagen das eine gewisse Stringenz ergibt oder einen roten Faden ergibt, dann würde ich das so für mich eher formulieren, dass das ganz viel Glück vielleicht auch hat, dass sich da viele Dinge gut gefügt haben, zusammengepuzzelt haben. Ja, und würde das für heute so sagen, ich erlebe da für mich ganz hohe Dankbarkeit eigentlich, dass ich da sozusagen mit meinem Lebensweg selber dann auch in verschiedene Rollen und Funktionen wachsen konnte. Mhm. Und wenn du die sozusagen die zwei Begriffe ja jetzt eingeführt hast, von wegen Priester und Pfarrer, dann würde ich an der Stelle jetzt auch so eher aus der theologischen Ecke antworten und sagen, also Priester zu sein, das ist sozusagen eine Würde, die uns in dem Sinne eigentlich alle mit der Taufe grundgelegt ist. Und die können wir als Christin und als Christ alle in unterschiedlichen Arten und Weisen ausleben. Insofern ergeht dieser Ruf an uns alle.
Okay.
Und wir können mit unserem Leben darauf antworten. Und davon abgegrenzt würde ich tatsächlich eine Rollenbeschreibung sehen und das würde ich hinter dem Wort Pfarrer sehen, der sich tatsächlich ergeben hat, entwickelt hat. Ein Amt in dem Sinne ja da hinten dran steckt ja auch fast in einem bürokratischen Sinne. Und mit diesem Amt sind halt dann tatsächlich verschiedenste Funktionen verbunden. Und Kirche hat in dem Sinne diese Rolle am weitesten entwickelt oder am weitesten auch ausgebaut, sodass wir jetzt aber, glaube ich, auch in dieser Zeit, in der wir gerade leben, in der Schwierigkeit drinstecken, dass diese Rolle vielleicht auch überfrachtet ist. Mhm. Und unter Umständen eine Rollendifferenzierung und damit eigentlich auch andere Wörter gebraucht werden würden für diese ganzen Aufgaben, die dann wahrgenommen werden müssen. Ja.
Ich weiß, warum ich dich gefragt habe, in diesen Podcast zu kommen und gleichzeitig bereue ich, dass ich sagte, wir kommen aus der gleichen Denkschule, weil jetzt musste ich eben echt nochmal mein Hirn anschmeißen. Also schon wieder diese Differenzierung zwischen Priester, dem Ruf, der für uns alle gilt, und dem Pfarrer als Amt. Mann, Mann, Mann. Und das am frühen Morgen. Alex, ich bin gefordert. Unter den Kopfhörern schmuckt mein Hirn. Ich muss erstmal noch ganz kurz dem Gedanken nachhängen, dass wir alle diesen priesterlichen Ruf haben und dass du an der Stelle das Thema Berufung nicht mit Führung verknüpfen möchtest, aber auf der Ebene der Rolle des Pfarrers. Dann frage ich tatsächlich so rum, was hat denn Pfarrer sein mit Führung zu tun? Ich lasse dich nicht raus aus der Nummer, sorry. Jetzt spuck's aus.
Naja, Pfarrer sein hat ganz viel mit Führung dahingehend zu tun, dass du ja Verantwortung trägst. Du hast in dem Sinne auch Macht, in einem positiven Sinne oder auch in einem negativen Sinn, wenn sie in dem Sinne falsch eingesetzt wird. Ja,
schwieriges Thema aktuell.
Wird, genau. Und an der Stelle, glaube ich, werden sofort wieder auch zwei Begriffe wichtig. Nämlich das eine ist führen und das andere ist dann tatsächlich auch leiten. Du machst in dem Sinne eigentlich beides in dieser Rolle. Führen würde ich an der Stelle immer so beschreiben, dass es da immer auch darauf ankommt, in Kontakt mit den Menschen zu sein, also mit den Mitarbeitenden, sei es haupt- oder ehrenamtlich. Und man dann in dem Sinne schaut, wie kann man im Kontakt bleiben und wie gestaltet man da daraus dann das Arbeitsleben. Führen bedeutet an der Stelle für mich immer führen und führen lassen auch. Also das ist sozusagen nichts in die eine Richtung von oben runter, sondern das eigentlich möglichst eigentlich auf Augenhöhe. Mhm. Man kann sich es eigentlich so vorstellen wie beim Tanzen eigentlich. Ja. Nicht in dem Sinne, dass die sozusagen, wer der Führende tatsächlich dann ist von vornherein.
Ich bin bekennende Solotänzerin, also sprich mich nicht an. Ja. Ich,
nicht, auf eine Geschlechterrolle festgelegt ist, ja, sondern tatsächlich das wechselseitig ist. Und wenn der eine sich nicht führen lassen will, kann der andere so viel machen, wie er will. Man wird nicht gemeinsam irgendwie in den Kreis rumkommen. Mhm. Dementsprechend leiten würde ich dann in dem Sinne daraufhin immer sagen, da ist ganz viel mit Funktion verbunden, mit Aufgabe, mit Entscheidung, mit klarem Blick auf Stellenbeschreibung, Aufgabenbeschreibung etc.
Das, was du da beschreibst, also danke, dass du es nochmal erklärt hast. Ansonsten hätte ich dich danach auch nochmal gefragt. Führung, total d'accord. Ich übersetze das Leiten mal. Ich habe mich wirklich immer gefragt, wieso wird da differenziert? Und ich höre jetzt die Differenzierung zwischen Führung auf der einen Seite und Management auf der anderen Seite. Mhm. Leitung ist dann vielleicht eher Management.
Genau, richtig.
Und beides ist aber miteinander gekoppelt.
Das eine geht nicht ohne das andere und umgekehrt, glaube ich. Ja.
Genau. Was ich interessant finde, ist, dass du gerade angesprochen hast, führen heißt, ich habe es mir aufgeschrieben, in Kontakt sein. Und das passt deshalb so gut, weil ich habe gerade 3 Tage ein Führungskräftetraining hinter mir. Junge Führungskräfte aus Caritas-Fachverbänden und Trägern der Kinder- und Jugendhilfe. Genau darum ging es. Ja? Also wir haben ganz intensiv daran gearbeitet, was es heißt, als Führungskraft auch in Kontakt zu bleiben und wie das funktionieren kann, insbesondere mit dem Mittel der Kommunikation. Das heißt, wenn ich dich auch richtig verstanden habe, Führung ist ein Beziehungsgeschehen.
Ja, ist ein ganzheitliches Geschehen, würde ich sagen. Ja. Also ich habe da so für mich persönlich so dieses Führungsmodell des Coaches auch mit übernommen, weil es in dem Sinne ganz unterschiedliche Aspekte innerhalb einer Arbeitsbeziehung immer braucht. Und ich glaube, dass wir gerade in den letzten 5 Jahren auch über Corona hinweg sehr stark auch gemerkt haben, wie schwer unter Umständen Einschnitte, die sozusagen in einer anderen Lebensperspektive passieren, dann ins Arbeitsleben ja hinein durchschlagen. So, und wenn ich in dem Sinne eine Performance am Arbeitsplatz möchte, dann wird man in dem Sinne immer schauen müssen, wie man sozusagen den Rest mit dem Blick hat. Nicht in dem Sinne, dass man sich darum mit bekümmern müsste, ja, oder dass man da in dem Sinne unter Umständen Lösungen finden müsste, aber schon in einem Sinne einer gesunden Achtsamkeit, ja, eines echten Interesses am
Menschen. Auf den ganzen Menschen achten.
Auf den ganzen Menschen eben zu schauen.
Das ist tatsächlich eine Schwierigkeit. Ja. Ich erlebe das wirklich, die meisten Führungskräfte haben verstanden, dass sie ohne ihre Leute nicht können. Also es gibt, glaube ich, immer noch so den Rest, der glaubt, das ginge schon. Aber dieses echte Interesse am anderen Menschen aufzubringen, ich finde es tatsächlich nicht einfach. Man mag nicht jeden. Wie gehst du damit um? Also wie erzeugst du, wie hast du, wie generierst du dieses echte Interesse am anderen Menschen, wenn da zum Beispiel ein Mitarbeiter ist, den du eigentlich echt schräg findest und der dir nicht sympathisch ist? Oder hast du solche Mitarbeiter gar nicht, weil du die erst gar nicht reinlässt ins System?
Die sind, selbst wenn man sie versucht, nicht mit reinzulassen ins System, sind sie dann dennoch irgendwann da. Aber ich glaube, dass ich tatsächlich den großen Persönlichkeitszug habe, dass ich grundsätzlich ein Menschenfreund bin. Und dass ich tatsächlich dann schon auch sehr gut differenzieren kann, wo gehört was hin.
Heißt so. Was konkret? Mach mal ein Beispiel.
Naja, wenn du das so sagst, da gibt es Menschen, die mag man nicht oder die findet man vielleicht zunächst mal unsympathisch oder mit denen tut man sich schwer, ja, dann kann ich für mich relativ schnell sagen, warum das so ist. So, und an der Stelle muss ich natürlich für mich ganz ehrlich ja beantworten, okay, ist das berechtigt, ist das nicht berechtigt, ist das eine Macke, die ich habe einfach jetzt an der Stelle, und wenn Dinge nicht berechtigt sind oder in dem Sinne auch keinen Grund haben, dann muss ich tatsächlich versuchen, diese auch auszublenden oder nicht mit in die Wirkung mit reinzunehmen.
Und wie gelingt dir das, ohne dass es dich zerreißt? Also ich meine es wirklich ganz ernst, ja?
Ja, ja.
Frag für einen Freund.
Wie gelingt mir das? Ja, dass ich die Dinge, glaube ich, tatsächlich bei den Menschen auch lasse, die sie tatsächlich betreffen und sie mir nicht in dem Sinne zu eigen mache. Ja, also, dass ich mich nicht verantwortlich dafür fühle, für etwas, was ich dann tatsächlich auch nicht bin. Weil an der Stelle muss ich schon sehr schnell ja oft auch differenzieren, was ist mein Recht als Arbeitgeber? Ja, unter Umständen ist das, was mich an der Stelle vielleicht antriggert, wirklich dramatisch oder schwierig oder es hat seine Berechtigung. Ja? Aber das, was ich sozusagen als Arbeitgeber im Kopf habe und mitbringe oder auch im Herzen habe, hat ja auch seine Berechtigung. So, und diese beiden Dinge in Balance zu bringen, ja, würde ich in einem Arbeitsleben immer auch so beschreiben, dass es ein Geben und ein Nehmen ist. Und wenn das sozusagen außer Balance ist, egal in welche Richtung, dann wird es schwierig. So,
du hast
und ja, Entschuldigung.
Nee, sprich fertig.
Ja.
War fertig.
War okay. Fertig.
Ich wollte nämlich anknüpfen, aus Sorge, dass ich es vergesse, weil du gerade so schön gesagt hast, was ich als Arbeitgeber auch im Herzen habe. Das hat eine Berechtigung. Also ich übersetze es mal ganz eigennützig für mich im Sinne dieses Podcasts. Also auch wenn ich Arbeitgeber, Arbeitgeberin bin, wenn ich Führungskraft bin, dann darf ich ein Herz haben und in diesem Herz darf was drin sein. Inwieweit darf ich denn offenbaren, was in meinem Herzen so drin ist?
Also die Frage muss, glaube ich, jeder für sich selber wirklich ganz persönlich authentisch beantworten. Was möchte er dann an der Stelle von sich preisgeben? Und ich glaube, da braucht es dann auch wieder den guten kritischen Blick drauf, in welchem Kreis passiert das. Also wenn ich durchs Unternehmen durchlaufe oder durch die Einrichtung durchlaufe und bin Choleriker und ich habe sozusagen am Ende des Arbeitstags irgendwie 30 Mitarbeitende verschreckt. Weiß ich nicht, ob das so ganz produktiv ist. Wenn ich sozusagen den einen habe oder die eine habe, die mich da vielleicht tatsächlich irgendwie auffangen kann, was ich tatsächlich beim Beispiel eines Kollegen schwierig fände, glaube ich, dann mag das vielleicht funktionieren. Ja, also ich für mich selber würde sagen, dass ich relativ stabil bin, ja, auch was so meine emotionale Lage angeht und dass ich das eher in einer erzählenden Art und Weise eben mache, was mich rumtreibt, weil, und das würde ich schon sagen, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, dann bekommen die sehr wohl ja mit, wie man aussieht, was einem gerade beschäftigt oder nicht und so, und da eine gewisse Transparenz je nach persönlichem Geschmack reinzubringen, hilft. Weil ansonsten müsste man ja immer kritisch auch nachfragen, wo bleibt die Augenhöhe? Mhm. Ja, und wie wird ein Vertrauensverhältnis gelebt? Wie gesagt, das ist tatsächlich ein Geben und Nehmen. Und wenn Dinge sich vielleicht einfach auch gut erklären lassen, das stärkt wiederum den Teamgedanken auch. Mhm. Ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich merke, bei mir bahnt sich eine Erkältung an, ja, dann kann ich das transparent machen, ich kann das erzählen, klingt mich aus, ich stecke niemand anderen an und andere sind bereitwillig reinzuhüpfen, weil sie wissen, das können sie selbst für sich auch in Anspruch nehmen. Mhm. Ja, wenn ich derjenige bin, der bis 39 Grad Fieber irgendwie da ist und versucht, die One-Man-Show damit auch so ein Stück weit durchzuziehen, ist es natürlich auch ein Beispiel, ja, was seine Folgen hat.
Du hast gerade von Team gesprochen, da würde ich gerade nochmal hin zurückkehren, um es konkreter zu machen. Wie groß ist denn dein Team, mit dem du unmittelbar zusammenarbeitest?
Das sind, aktuell sind es 8 Menschen, sozusagen aus der pastoralen Perspektive. Es sind 5 Menschen im Verwaltungsbereich, sozusagen im Sekretariat und sind dann nochmal 3 in der Finanzbuchhaltung. So, also insofern sind es tatsächlich sofort unterschiedliche Teams, wo es unterschiedliche Nähen gibt, auch zu den einzelnen Menschen. Das hängt dann auch sofort mit Verantwortlichkeiten zu tun und ja, wie oft trifft man sich, wie oft sieht man sich etc., wie oft bespricht man sich.
Wenn das so unterschiedliche Teams sind, mit denen du da unterwegs bist und du auf der einen Seite von Verwaltung gesprochen hast und auf der anderen Seite von Menschen in pastoralen Berufen, fühlt sich das unterschiedlich an, so unterschiedliche Teams zu führen?
Auf jeden Fall, weil es sind unterschiedliche Logiken in diesen Teams.
Jetzt ist Logik kein Gefühl. Da würde ich doch gerne nochmal, also warte mal, was war denn da? Da war doch irgendwie...
Ja, doch, weil, ich finde, dass das sehr schnell miteinander verbunden ist, weil die spannende Frage ist ja, welche Sprache wird denn in so einem Team gesprochen?
Okay. Das meinst du mit Logik?
Wieder, ja, oder welche Kultur herrscht dann auch vor? Ja, so, und wenn da so eine pastorale Logik drunter liegt, ja, dann ist das was anderes. Dann sieht eine Besprechung ganz anders aus, als wenn du sozusagen über die Finanzbuchhaltung drüber schaust.
Okay, und jetzt Hand aufs Herz. Ja. Wie ist es im pastoralen Bereich mit Menschen, die, okay, ich will nicht gemein werden.
Ich kann an der Stelle ganz entlastend schnell sagen, bei uns ist es cool.
Ach, wie langweilig. Meine Güte. Also ich dachte, jetzt kommt irgendwas Reißerisches, aber...
Nein, gar nicht. Also das ist tatsächlich, und von daher bin ich, wie gesagt, höchst dankbar an der Stelle, wo ich gerade bin, weil wir, keine Ahnung, wie wir das geschafft haben. Wir sind tatsächlich höchst unterschiedlich und sind ja auch von unseren Spiritualitäten und auch von unserem theologischen Grundverständnis durchaus unterschiedlich. Und haben es aber dennoch geschafft, an der Stelle wirklich ein Team zu sein, eine gute Basis zu haben und in dem Sinne wirklich auch, wie sagt man, den Ball laufen zu lassen. Ja? Also in dem Sinne steht wirklich der Mensch und die Dinge, die zu tun sind, im Mittelpunkt. Und wir können uns alle an der Stelle mit dem, was uns sehr oft als pastorale Menschen oder als Theologen ja auszeichnet, nämlich Alleinunterhalter, Alleinkämpfer zu sein, da haben wir wirklich irgendwie gelernt, da ein Stück weit von uns abzusehen, uns unter Umständen selber auch kritisch und humorvoll zu betrachten und sein zu lassen, aber so an einem gemeinsamen Strang zu ziehen.
Hast du mal darüber nachgedacht, darüber ein Buch zu schreiben?
Nein, weil ich tatsächlich nicht derjenige bin, der sich geduldig hinhockt.
Schade.
Kann dir sagen, jede Seminararbeit, jede Masterarbeit war eine Qual.
Nein, ich stelle die Frage deshalb, weil, also zum einen natürlich aus reinen Unterhaltungsgründen, weil ich hier nach dem Reißer suche, aber weil ich tatsächlich eine Erfahrung gemacht habe in Coachings von Pastoralteams, dass das ein Riesenthema ist. Du hast gerade unterschiedliche Spiritualitäten angesprochen, ja, dass es ein Riesenthema ist, dass es da um Dinge geht, die mit dem Herzblut der Menschen zu tun haben und wo es wirklich ans Eingemachte geht, wo es um ein ganz tiefes Selbstverständnis geht, um ein ganz tiefes Verständnis von der Welt und um Werte. Und wenn da Welten aufeinander crashen, dann führt es ganz häufig zu Wahnsinnskonflikten. Das ist das eine. Und du hast es eingangs angesprochen, zur Führungsbeziehung gehört auch, dass ich mich führen lasse. Und Tatsache erlebe ich ganz oft, dass es im pastoralen Bereich, dass genau dieser Punkt wahnsinnig schwer ist. Also, dass vielfach lange Zeit nicht wirklich geführt wurde. Ja? Alle Einzelkämpfer sind ganz oft für sich allein verantwortlich in Einzelsituationen stehen und dann echt ein Problem damit haben, wenn da einer kommt und versucht, in Führung zu gehen. Aber das habt ihr offensichtlich anders gelöst.
Ja, ich glaube, das hängt natürlich damit zusammen, dass wir über das Studium, Ausbildung etc. oft ja auch gerade in den vergangenen Jahrzehnten vielleicht den Eindruck gewinnen konnten, dass das, was ich persönlich glaube, die Welt ist. Mhm. So, und in dem Sinne ja schon auch oft das in den verschiedenen Rollen und Berufsfeldern ja vielleicht sogar ja zur Ideologie wurde auch. Und ich würde sagen, dass die Zeiten allerlängstens mit Ende der 90er eigentlich zu Ende ist.
Okay.
Also zumindest von den Menschen, die uns anvertraut sind. Mhm. Ja, also wenn du in den 80ern ja reinguckst, die ganzen Pfarrfamilien, ja, dann ist es ja so ein Modell, in dem man sich wohlgefühlt hat. Ja, so, und aber alles, was außerhalb dieses Modells war, ja, wurde dann ja schon auch unter Umständen kritisch hinterfragt oder ist vielleicht auch sogar gar nicht mehr vorgekommen oder in Nischen vielleicht auch oder so. Durch die Veränderungen, wie gesagt, dieser letzten 2,5 Jahrzehnte ist es, glaube ich, schon so, dass diese Dinge sehr unvermittelt nebeneinander stehen. So. Und an der Stelle, glaube ich, braucht es auf der einen Seite die Führung zu sagen, okay, auch bei uns Mitarbeitenden, jede dieser Ecken, jede dieser Welten hat seine Berechtigung, die lässt sich gut begründen und das ist die deinige. Und die darfst du hier auch völlig frei benennen und die ist auch geschützt. Mhm. Ja, also das ist die deinige und ich lade dich ein, das klingt jetzt so ein bisschen pädagogisch, ja, uns an dieser Welt auch teilhaben zu lassen, damit wir wissen, wer du bist. So, und Leitung bedeutet dann aber zu sagen und zu überlegen, jetzt völlig nüchtern und abstrakt, was braucht denn unser Seelsorgebereich? Was braucht denn dieser Standort? Was braucht denn diese oder jene Veranstaltung? An der Stelle dann auch entweder dann eine klare Entscheidung im Team herbeizuführen oder dann als Letztverantwortlicher zu treffen, dieses Auseinanderdifferenzieren, das braucht es und das bringt eine gewisse Klarheit rein. Mhm. Zum einen, also was ist das Meinige und was ist auch geschützt und was ist das Persönliche? Und Glauben hat ja ganz viel auch mit Intimität und ganz Privatem zu tun. Ja? Das will ich ja niemandem nehmen. Ja? Nur wenn niemand mehr zum Rosenkranz kommt, dann brauche ich den auch nicht als Wesensmerkmal in meinem Arbeitsbereich, ja, ganz nüchtern gesagt, sondern dann muss ich gucken, was ist stattdessen. Mhm. Und dass derjenige, der sozusagen darin verhaftet ist, das vielleicht dann auch nicht erstmal auf das Erste so gut kann, ja, sondern in Entwicklung kommen muss und schauen muss, ja, wie befähigt man dann auch wieder Menschen, also so und da auch das in Klarheit zu benennen und auch dann in Entwicklung zu bringen, das ist dann tatsächlich eher auch Leitung, finde ich.
Wie viel, weil du gerade den Rosenkranz angesprochen hast, zu dem keiner mehr kommt und von dem man sich dann verabschiedet, wie sehr spielt denn dann zum Beispiel in einem Pastoralteam und auch bei dir als Führungsmensch das Gefühl von Trauer und Abschied eine Rolle?
Das ist tatsächlich, und das ist aktuell relativ schwierig auch, also das ist fast omnipräsent.
Okay.
An unterschiedlichen Stellen und es ploppt immer wieder in Diskussionen einfach auch sofort hoch, weil in dem Sinne die Geschwindigkeit und die Frequenz oder die Taktzahl an Veränderungen gerade wirklich immens ist. Und da nehmen wir gerade erst noch richtig an Fahrt auf, befürchte ich.
Okay.
Insofern muss man, glaube ich, Spaß haben daran, nehmen wir an der Stelle kurzes Bild, dann entweder vom 10-Meter-Turm zu hüpfen und im Wasserbecken zu landen oder die Rutsche entsprechend runter zu rutschen. Es fühlt sich so ein bisschen danach an. So, und wem das keinen Spaß macht, wer daran keine Freude hat, der hat, glaube ich, ein echtes existenzielles Problem gerade bei uns.
Ja. Also an diesem Kribbeln, dieser Aufregung und dieser Ungewissheit? Oder?
Ja, genau, richtig. Ja. Und auch an dem Nichtwissen, wo und wie landet man.
Ja, besser ist, wenn Wasser im Becken ist.
Exakt, genau. So, und das wissen wir gerade nicht, nachdem wir losgerutscht sind oder losgerutscht wurden. So müsste man, vielleicht ist es sowohl als auch.
Also um im Bild zu bleiben, was tust du auf deiner Wasserrutsche, um dich vor dem harten Aufprall zu schützen? Also das eine ist ja, man kann super Spaß dran haben, diese Rutsche runter zu rutschen, aber wenn ich nicht weiß, wo ich lande, ob im Bällebad, im Schwimmbecken oder auf Beton, gibt es Vorsichtsmaßnahmen, die du da triffst?
Ich würde sagen, es ist eine. Andere sagen, vielleicht ist es nicht. So würde ich zumindest die kirchliche Welt gerade wahrnehmen. Ich bin sehr klar und mache diese Frage tatsächlich einfach transparent. Und
also du sagst, yeah, Yippie, Leute, kann sein, dass wir auf Beton landen, aber macht nichts.
Naja, das Yippie etc. würde ich weglassen oder lasse ich tatsächlich auch weg. Aber ich glaube, dass es der Ehrlichkeit und der Wahrheit bedarf, Menschen, mit denen wir da gemeinsam unterwegs sind, tatsächlich auch zu sagen, wo die Reise da gerade hingeht, nämlich, dass wir es gerade nicht so ganz genau wissen. Weil, dass wir alle rutschen, merken wir ja.
Aber so, wie geht's dir damit, dass du nicht weißt, wo du landest? Also das ist ja eine zentrale Frage, ja, nicht nur für die Teams, sondern auch für die Führungsleute. Wie geht's dir mit dieser Ungewissheit?
Also ich kann dir an der Stelle einfach nur sagen, in dem Sinne gut, weil ich sie gut aushalten kann. Ja, weil,
warum?
Ja, das kann ich dir, sage ich dir auch gleich. Weil, wie ich es gerade eingangs ja schon gesagt habe, ein Schritt ergibt den anderen. Und ich kann den vierten Schritt nicht vor dem ersten beantworten. Und wenn ich mich tatsächlich sozusagen in diesem Tempo da so durch den Nebel oder durch die Gischt oder keine Ahnung wie, das ist... Wir steuern auf Sicht. So, und das muss ich tatsächlich aushalten. Und da bin ich derjenige, der sozusagen versucht, die Menschen, die Fäden, die Themen beieinander zu halten und sie zu differenzieren und zu bündeln, wo es das notwendig ist und wo es das braucht. Und mit den Menschen einfach immer nur für den nächsten Schritt eine Antwort zu finden, ohne dabei die Strategie aus dem Blick zu verlieren, ja, weil wir natürlich schon auch Annahmen haben, ja, so, und diese Annahmen muss ich aber dann auch transparent machen und den Leuten ehrlicherweise zur Verfügung stellen. Wenn dann Menschen die Erfahrung machen, dass dass die Menschen, die in Verantwortung stehen, die in Leitungsfunktion sind und die führen, an dieser Stelle sozusagen verlässlich sind und Kontinuität mitbringen, ja, und dass ich dann manchmal leider, manchmal ja Gott sei Dank, dann diese Annahmen bestätigen oder sich erweist, dass diese Schrittfolge, die man gegangen ist, als eine richtige bestätigt, dann schafft es Vertrauen in dem Ganzen. Mhm. So, und dann wird daraus etwas, wo wir sagen können, okay, wir können hier gemeinsam rutschen, auch wo wir, wenn wir nicht wissen, wo wir in 5 Jahren oder in 10 Jahren dann tatsächlich sein werden.
Ich finde es spannend, was du erzählst, weil ich versuche es mal für mich so zu übersetzen. Ich habe gehört, da geht es um eine innere Stabilität in einem System im Sinne von eine innere Sicherheit. Und das passt ganz schön zu dem wieder die letzten 3 Tage Führungskräfteentwicklung. Ja? Wir haben uns auch gefragt, was trägt dazu bei, dass Leute mit dieser Unsicherheit umgehen? Und in meiner Welt ist das bislang immer die individuelle innere Stabilität gewesen. Also je mehr ich in mir selbst klar bin und stabil bin und Sicherheit finde, desto besser kann ich aushalten, wenn um mich rum das Chaos tobt und die Veränderung da herumschwappt und kann sie vielleicht auch mitgehen. Und ich habe das bei dir jetzt, habe ich das richtig verstanden, quasi ausgeweitet gehört. Das betrifft auch ein Team, ja, oder ein System. Also wenn es da sozusagen einen Ruhepol gibt und eine innere Stabilität gibt, dann wird es aushaltbar.
Genau. Also insofern würde ich an der Stelle nochmal so einen kurzen Kreis dazu drehen und sagen, mein Anspruch an eine Führungskraft wäre immer die, dass er diese innere Stabilität, so eine Multistabilität hat und mitbringt und in dem Sinne die Gabe hat, diese sozusagen ins System in einem guten Sinne hineinzubringen. Ja, in dem wirklich in einem positiven Sinne, ich habe bloß gerade über das Bild kurz nochmal nachgedacht, also dass eine Führungskraft oder ein Führungsteam an der Stelle ein verlässlicher Punkt wird, ja, an dem man sich orientieren kann, ja, oder wo man einfach hingehen kann und sagen kann, ey, ich weiß gerade gar nicht, wo vorne und hinten ist und absolut fühlt sich gerade an, als ob ich falle, wo das ernst genommen wird und wo dann sozusagen so ein Rahmen aufgespannt wird und zu sagen, stopp, das ist zwar alles richtig, was du sagst, aber wir sind hier gemeinsam unterwegs und wir gucken, wie wir das gemeinsam an der Stelle auch tatsächlich lösen werden. Mhm. Ohne dass da in dem Sinne unter Umständen auch falsche Garantien ausgesprochen werden. So, und an der Stelle könnte man natürlich, deswegen hatte ich jetzt gerade eben nochmal nachgedacht, bin ich natürlich auch in einem hierarchischen System unterwegs und daraus kann sehr schnell auch ein autoritäres Bild werden. Und das ist, glaube ich, genau die Kunst, die sozusagen die Verantwortung, die einem da dann plötzlich auch zuteil wird, wirklich nicht zu missbrauchen und drauf zu schauen, wie kann das dann dennoch auf Augenhöhe passieren? Mhm. Also wie kann ich derjenige sein, der die Stabilität gibt, ohne dass ich mich sozusagen über die Menschen stelle?
Gute Frage. Hast du eine Antwort?
Nein, weil das ist situativ ein Fingerspitzengefühl. Weil unter Umständen braucht es tatsächlich die Entscheidung, die getroffen wird. Also wenn du 5 Optionen hast und es ist in dem Sinne nur eine möglich, dann wird unter Umständen, macht es keinen Sinn, abzustimmen, ja, also basisdemokratisch irgendwie den Finger zu heben, sondern dann gilt es vielleicht, Argumente zusammenzutragen und Annahmen zu treffen und daraufhin eine Entscheidung zu treffen. Und die Entscheidung ist dann bei dem oder derjenigen, die tatsächlich die Verantwortung für diesen Bereich hat.
Ich bin hier gerade ins Wort gefallen, weil wir sind ja hier bei den Führungsgefühlen. Mhm. Und als du das Wort basisdemokratisch gesagt hast, da habe ich so einen ganz leichten Ekel gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Täusche ich mich oder wie war das?
Die spannende Frage ist, wo ist Basisdemokratie möglich und wo ist sie richtig platziert? So, und wenn ich über Basisdemokratie also Verantwortlichkeiten delegiere, ja, oder abschiebe und sie nicht an der Stelle, wo sie hingehört, wahrnehme, dann halte ich das tatsächlich für eine gewisse Unehrlichkeit den Leuten gegenüber. Ich brauche Leute nicht über irgendwas abzustimmen zu lassen, wenn sie es nicht abstimmen können, wenn sie letztendlich die Entscheidung dazu nicht treffen können.
Also spannende Frage. Ja, zum einen, wenn es schon entschieden ist, wenn man es nicht verantworten kann, wenn man es gar nicht entscheiden kann. klar, allein von der Kompetenz her und von, vom Informationsgehalt. Ja, habe ich auch viel erlebt, Stellen, an denen solche Prozesse initiiert wurden, aber im Nichts, im Nirvana irgendwie landen mussten und nur Frust geschafft haben. Ich hätte noch eine Frage anknüpfend an das, was du gerade gesagt hast. Das hat mir total gut gefallen. Du hast gesagt, als Führungskraft braucht man auch diese Gabe der Stabilität. Heißt das, Führung ist eine Begabung? Oder anders, gibt es aus deiner Erfahrung, Gott, jetzt frage ich nach Tools, gibt es irgendwas, womit man daran arbeiten kann? Also wie machst du das? Du wirkst unglaublich klar, unglaublich sortiert, unglaublich in Kontakt und gleichzeitig auch in Distanz zu dir, also wie in so einer Beobachterposition. Wie gelingt dir das?
Also jetzt bin ich ja schon ein paar Tage älter geworden mittlerweile.
Oh, naja, also, ich meine, wenn man bedenkt, dass wir uns quasi aus dem Kindergarten kennen. Also.
Nein, du hattest ja vorhin gesagt, gefragt, wie geht es mir gut auf dieser Rutsche? War ja so die Frage, die eigentlich ja auch noch offen ist. Das ist tatsächlich mein so ein ganz tiefes Grundvertrauen ins Leben. Da wird es natürlich jetzt dann tatsächlich so ein bisschen spirituell. Also ganz tiefes Grundvertrauen darin, dass Leben gelingt und dass es irgendwann in Gott endet, also in unserem Ursprung enden wird. Und dass ich mir diesbezüglich eigentlich keinen Kopf machen muss. So, und das ist tatsächlich etwas, was mich, das mache ich zwar nicht, aber vom Bild her sozusagen die Wellen surfen lässt. Also das ist so vom Zugucken her würde ich immer sagen, das ist ja eine ganz hohe Kunst und da muss man ganz viel balancieren und man muss gucken, dass man auf diesem Brett stehen bleibt. Gerade in stürmigen Zeiten fühlt sich Leben ja, glaube ich, oft so an wie dieses Meer da drunter. Und da erlebe ich einfach so das, dass da so mein Vertrauen ins Brett, ins Bild oder ins Leben etwas ist, wo ich einen guten Stand habe und wo mich eigentlich also ganz wenig in Sorge bringt und eigentlich gar nie in Angst oder Panik.
Ja, beneidenswert.
Das muss ich wirklich, wie gesagt, das ist tatsächlich, da bin ich ganz, ganz dankbar dafür, warum das tatsächlich so ist. Vielleicht auch deswegen das Alter vorhin, das ist tatsächlich die Erfahrung, vielleicht so ein Stück weit, ja. Ich habe in einem Organisationssetting in so einer Krise gesagt, war dann schon auch in einem kirchlichen Kontext. Also ich habe manchmal das Gefühl, der liebe Gott macht manchmal nichts anderes, als den ganzen Tag zu fügen. So. Der Haken ist nur der, dass man an der Stelle immer sozusagen auf der Fügenseite stehen muss des Lebens und nicht auf der anderen. Und da ist meine Befürchtung, dass der liebe Gott das manchmal nicht so ganz gerecht hinbekommt. Ja, aber ich für mich mache dankenswerterweise diese Erfahrung. So, ob die natürlich dann wiederum was mit mir als Person zu tun hat, ja, und was ist dann Ursache, ja, oder wo hab ich dann auch daran meine Anteile, dass ich gewisse Dinge gut zusammenpuzzeln können, ja, dass die dann auch ineinander, miteinander wirken können. Also dazu müsstest du dann, glaube ich, andere Menschen besser fragen als mich selber, weil ich da, glaube ich, eher sehr, mag ich eigentlich eher nicht so dann.
Okay, dann wechseln wir jetzt das Thema. Also nachdem wir echt, wie gesagt, mein Hirn hat schon geschmuckt, ich musste mich echt anstrengen, Alex.
Du wolltest, dass ich so früh aufstehe.
Nicht geplant. Entschuldigung, ach so, das sind nur Gedanken, die dir morgens kommen. Ist das der Trick? Ja, steh ja, früh auf.
Ich bin tatsächlich früher aufgestanden, damit ich jetzt fit bin.
Oh, danke. Ich weiß das zu schätzen. Okay, dann reden wir jetzt noch über etwas, was dir Spaß macht. Ich weiß, dass du Geschwindigkeit magst.
Ich bin aber punktefrei.
Du bist, ist aber Zufall, oder? Du hast die Pizza-App.
Muss ich als 11. Gebot halten, nicht erwischen lassen.
Ach so. Okay, also du magst Geschwindigkeit, du fährst gern schnell Auto. Und insgesamt ist so meine Wahrnehmung, bist du einer von der schnellen Sorte. Und ich spiele jetzt ein Spiel mit dir. Also Widerstand ist zwecklos, du spielst jetzt auch mit mir. Es ist auch ganz einfach. Ich stelle, ich will nicht sagen inquisitorische Fragen, ich stelle dir Fragen und du hast immer die Wahl und sagst mir dann lieber das eine oder das andere. Und es geht darum, schnell zu sein und Fahrt aufzunehmen, und zwar auf die eine oder auf die andere Art. Also die Wahl zwischen schnell oder schnell. Bei der Straße waren wir gerade schon. Fahrt aufnehmen auf der Straße, schnelles Auto oder schnelles Motorrad?
Motorrad.
Was hast du für eins?
Darf ich Werbung machen, oder?
Ach so, okay. Möglicherweise eine Maschine aus südlichen deutschen Gefilden.
Genau. Ein sehr vernünftiges Motorrad, das dann bei 299 abregelt.
So ein Altherrending, oder?
Ja,
wie?
Genau, richtig, ja.
Höchstgeschwindigkeit übertreten oder Schleichwege nutzen, wenn man vorankommen will?
Kommt drauf an.
Oh.
Sorry. Schnell fahren kann man auch mit Köpfchen. Mhm. Oder schnell ankommen. Schnell ankommen kann man ja auch mit Köpfchen.
Okay,
alles Schleichweg. Das Ergebnis ist das Entscheidende.
Das Ankommen?
Genau.
Manchmal ist auch das Schnellsein das Ziel. Du hast gerade schon vom Wasser gesprochen und vom Surfen. Fahrt aufnehmen auf dem Wasser. Jetski oder Speedboat?
Speedboat.
Schon mal gemacht?
Nein, aber klingt krasser.
Okay. Schwimmweste anlegen oder nicht?
Ich kann schwimmen.
Aber stell dir doch mal vor, du fällst aus dem Speedboat da draußen auf dem Ozean.
Speedboat ist wurscht, weil wenn sie das Speedboat, glaube ich, dreht, ist es eh final. Das ist wie Motorrad ab 100, ab 80 wahrscheinlich, oder das ist egal.
Und du meinst, da kann man auch richtig Gas geben?
Ja, das sind gewisse Entscheidungen sind da mit drin.
Verstehe.
Die müssen mit allen kalkuliert sein.
Okay. Fahrt aufnehmen im Film. Fast and Furious oder Speed?
Fast and Furious. Ist die Musik besser?
Ich gestehe, ich habe viele Teile nicht gesehen. Also schon gar nicht ganz.
Ich bin auch irgendwann ausgestiegen, aber Speed hat dann am Ende des Tages doch auch Längen.
Was? Ja. Aber doch nicht der erste Teil. Der fabelhafte Keanu Reeves und die bezaubernde Sandra Bullock? Hallo?
Ja, aber auch Sandra Bullock ist älter geworden.
Aber doch nicht in dem Film. Also da altert sie eine Stunde, oder? Ich weiß nicht. Ach Alex, Mann, das wird hier nichts mit uns. So, Fahrt aufnehmen beim Sport. Tischtennis oder Eishockey?
Eishockey.
Schon mal gespielt?
Nein.
Aber
kann man rumpeln.
Schon mal da gewesen,
ja,
in der Halle?
Ja, kann man Fahrt aufnehmen und einfach rumpeln. Man hat viel Vergleich.
Okay. Fahrt aufnehmen beim Essen. Drive-in oder Hänslers schnelle Nummer?
Oh, das erwischte mich. Ich habe keine Ahnung, was Hänslers schnelle Nummer ist.
Ah, das ist hier der,
ist irgendein Koch, ne?
der Fernsehkoch. Okay. Genau. Und der hat so auf Insta, zeigt er immer so super Blitzrezepte. Also ganz offensichtlich ist es der Drive-in.
Ist dann Drive-in, ja. Ich habe tatsächlich nur zwei Induktionsplatten zu Hause.
Oh, okay. Kochst du überhaupt?
Ja, deswegen. Also wenn, dann mal ein Steak und ansonsten eigentlich.
Also was kurz gebraten ist, was schnell geht, verstehe. Okay. Fahrtaufnahmen bei Musik. Speedcore oder Speed Metal?
Du erwischst mich nochmal ganz kalt.
Techno ist das Erste.
Okay.
Also das ist so diese Schrank-Schrank-Schrank-Schrank-Nummer. Schnell die nächste Frage. Speed aufnehmen im Comic. Speedy Gonzales oder Roadrunner?
Roadrunner.
Fände ich auch. Map. Fahrt aufnehmen morgens im Bad. Nicht rasieren oder nicht duschen?
Ich wollte ja eigentlich erst
fragen, nicht oben oder nicht unten rum frisch machen, aber ich bin nett. Also nicht.
Ich krieg beides unter 5 Minuten hin.
Fahrt aufnehmen im Gottesdienst. Kurze Predigt oder immer nur erste Strophe singen?
Ganz kurze Predigt.
Wie kurz ist deine kürzeste Predigt?
Keine.
Und das heißt, liebe Leute, heute keine Predigt, oder?
Nein, du kannst den Gottesdienst, glaube ich, total entschleunigt halten und kannst den Leuten ganz viel Gefühl von Unendlichkeit geben und es kommt ganz wenig vor und du bist in 25 Minuten fertig. Wenn es gut gemacht ist, ich habe einen super Kirchenmusiker, muss an der Stelle natürlich gestehen, dass ich da gewisse Texte natürlich auch angepasst habe. Wo du natürlich indem du reduzierst, ja, und die Konzentration aufs Wesentliche Dann sind 25 Minuten echt lange. Drunter wird es schwierig. Also für eine Eucharistiefeier wird drunter echt schwierig, weil dann würde ich es tatsächlich eher ausfallen lassen.
Okay. Fahrt aufnehmen im Meeting. Timeboxing oder Themen streichen?
Themen streichen.
Ich hätte ja gesagt, den anderen ins Wort fallen. Schneller reden.
Also, das ist ja tatsächlich auch eine der Grundregeln beim Motorradfahren. Also, wenn es schnell gehen muss, langsam machen. Mhm. Ja, also, das würde ich da so mit reinnehmen.
Druck rausnehmen,
präzise zu bleiben, die Ruhe, die Stabilität wieder reinbringen und damit die Konzentration.
Eine habe ich noch. Wir hatten es vorhin schon von Entscheidungen. Bei Entscheidungen Fahrt aufnehmen, aus dem Bauch heraus oder ChatGPT fragen?
Bauch.
Okay.
Dazu habe ich aktuell zu wenig Erfahrung von ChatGPT. Also das,
Spielt es eine Rolle? Wird es im pastoralen Bereich? Könnte das ein Thema werden?
Also wir haben jetzt tatsächlich, es gibt 2, 3 Fortbildungen, die jetzt bei uns im Team Leute jetzt auch machen. Da bin ich auch gespannt, was die erzählen und berichten werden. Bin da einfach mal gespannt. Ich kann es tatsächlich gerade noch nicht so richtig abschätzen. Ich habe verschiedene Dinge getestet und bin da erstmal auch sehr grundentspannt, weil in dem Sinne musst du eigentlich ganz viel im Kopf haben, um gute Fragen stellen zu können, damit du dann gute Arbeiten generieren kannst.
Das Prompten,
dann kannst du es eigentlich auch erstmal selber machen. Was in dem Sinne werbungstechnisch gerade ja immer wohl auch jetzt zunehmend gehen soll, ist, dass du PowerPoints erstellen lässt oder so, solche Dinge. Das habe ich selber noch nicht ausprobiert. Das muss man mal schauen. Aber dann glaube ich eher, dass das dann sozusagen in der Verwaltung eher Anwendung findet. Ich selber bin sehr viel digital unterwegs, würde aber immer noch sagen, dass sozusagen das beste Werkzeug, das ich habe, mein Hirn ist.
Ja, tatsächlich, weil glücklich, wer das von sich sagen kann.
Ja, weil das, was du im Kopf hast, hast du immer dabei. Und das kannst du anwenden, egal wo du bist, und musst auch nicht großartig nachgucken oder bist auf irgendwas angewiesen, sondern du kannst es dort einbringen. Und vor allem, wenn ich Dinge dann irgendwann mal notiert habe in irgendeiner Form, ja, dann habe ich sie auch im Kopf meistens oder kann sie abrufen und ist Gott sei Dank unschlagbar.
Ja, naja, es kann sich auch leider blöd entwickeln. Ja. Sind dann traurige Fälle, aber stimmt, ich sage auch gern, das wichtigste Tool habt ihr stets bei euch und auf euren Schultern. Halt, ja, es ist der Kopf, obwohl ich würde es gern ergänzen, wenn wir in einem Podcast sind, der Führungsgefühle heißt. Ja, da gibt es noch einen zweiten Teil und das steht miteinander in Verbindung. Ja, genau. Man kann noch besser denken, wenn man das Herz eingeschaltet hat.
Ja.
Das hast du auch schön gezeigt hier in dem Gespräch, in dem du ja wahnsinnig klar warst und gezeigt hast, wie man mit einer gewissen Logik sich daran arbeiten kann, gefühlsmäßig in eine Stabilität zu kommen. Also weil so nehme ich dich wirklich wahr. Ja? Ich überlege gerade, welches Führungsgefühl ich bei dir sozusagen vorrangig sehen würde, aber ich frage erstmal dich, bevor ich dir sage, was ich sehe.
Genau, an der Stelle müsste man ja tatsächlich vielleicht nochmal eine Schleife drehen darüber, was meinst du mit Gefühl und was ist dann eine Emotion darunter?
Jetzt noch die Unterscheidung. Alex, Mann, das ist mir echt zu intellektuell gerade. Mach mal anders. Ja, also Emotion.
Ja, wir wollten noch das Niveau in den Podcast bringen.
Ach so, danke. Vielen Dank. Also hier. Gut, also meinetwegen auch Emotion.
Nein, also die Frage ist ja, gibt es eine Differenzierung oder gibt es keine?
Und, ja, es wird in der Literatur tatsächlich eine gemacht, das stimmt, aber so ganz klar ist es nicht. Genau. Also ich rede von Dingen wie Freude, Sorge, Trauer, Wut, Angst, Glück, Scham, Traurigkeit,
ja.
Entspanntheit.
Meine Prüffrage immer die, also das Gefühl ist ja bei mir. Und das ist tatsächlich ja was ganz Privates eigentlich. Und die spannende Frage ist die, was davon darf oder was muss oder soll oder könnte ich anderen Menschen davon zumuten?
Alles.
Und in welchem Rahmen und in welchem Kontext mache ich das?
Alles. Im Rahmen dieses Podcasts kannst du mir alles sagen, Alex. Na?
Ja, deswegen sage ich, es ist immer genau die Frage, wo gehört es hin?
Diese Nuss ist nicht zu knacken.
Ja, also das auch wieder eine ganz wichtige Eigenschaft von Führungskräften sein musste, an dieser Stelle ganz verlässlich und stabil zu sein. So. Sorry, das ist der Anspruch, den ich sozusagen an meinen Chef hätte.
Ja, und an dem du mich in meiner Rolle gerade abrutschen lässt, wie an Teflon. Okay, das war anders geplant, aber bitte. Das ist für mich das untrügliche Zeichen, dass unsere Zeit um ist.
Okay.
Du hast den ganzen Vormittag Zeit genommen, ja, aber den ganzen Vormittag, um mir mitzuteilen, dass du nicht über deine Gefühle sprechen möchtest. Nee, Alex, also so jetzt nicht.
Das habe ich ja nicht gesagt, sondern es war ja die Frage, wen lasse ich daran teilhaben jetzt, ja? Und dass an der Stelle Glück, Zufriedenheit, ja, Sorge oder Angst oder habe ich ja zwischendrin schon auch gesagt, an der Stelle, dass das da ist. An der Stelle stellt sich bei mir, würde ich immer sagen, tatsächlich eine sehr hohe Freude ein, wenn du am Ergebnis angekommen bist. Ja, also wenn du am Etappenziel angekommen bist. Mhm. Da würde ich sagen, da habe ich einen ganz hohen Fokus auf der Zielerreichung, die dann vielleicht halt auch Kraft und Motivation und das Tempo vielleicht manchmal auch ausmacht. Mhm. So, weil da das Dopamin liegt dann. Ja, genau. Und währenddessen, auf dem Weg dorthin, gibt es immer alles. Ja, aber die Frage ist, was braucht die Welt, um dann dennoch dort anzukommen?
Ja. Okay, die Freude.
Die Freude, ja.
Habe ich gehört. Und danke, dass du mir diesen Gefallen noch getan hast.
Dich immer, Christiane.
Doch noch mit was rauszurücken. Oh. Ich hätte ein anderes Führungsgefühl.
Okay, erzähl.
Wenn ich dir zuhöre. Ich höre totale Entspanntheit und Gelassenheit. Und das finde ich super. Also das ist für mich wirklich was, was ich mitnehme. Ich sage, okay, da gab es noch mal so ein Buch, Sorge dich nicht, lebe. Mhm. Nie gelesen, steht im Schrank.
Toller Titel, aber ich glaube.
Guter Titel. Nein, aber ganz im Ernst, das ist tatsächlich, was sich in mir jetzt noch mal verfestigt hat, wenn ich dir zuhöre, dass es tatsächlich eine Frage der inneren Stabilität ist, dass es total viel Sinn macht, sich zu überlegen, worüber macht es überhaupt Sinn, sich Sorgen zu machen und worum soll man sich überhaupt Gedanken machen? Ja, und es lebt sich an vielen Stellen sehr viel leichter und in einer viel größeren Klarheit, wenn man auch benennt und markiert, worüber man sich jetzt gerade mal keine Sorgen macht, weil es zwecklos ist. Ja, also weil man sowieso nicht weiß, was kommt. Okay, ich sage dir ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Für dieses Gespräch. Wir haben die erste Folge zusammengewuppt, dank deiner. Es ist in Teilen ganz schön intellektuell geworden. Ich gebe es zu. Mann, da musste ich mich richtig anstrengen. Wie gesagt, hatte ich anders geplant.
Glaube ich nicht, Christiane.
Ach, naja. Ein bisschen schon. Ganz herzlichen Dank, Alex. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, bei diesem Podcast zuzuhören. Und wenn es Spaß gemacht hat und wenn ihr mehr davon hören wollt, wenn ihr mehr über Führungsgefühle hören wollt, über Menschen, die vielleicht jetzt gerade nicht mit ihren Gefühlen rausrücken wollen, abonniert diesen Podcast, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Sternchen da oder auch mehrere, um ihn zu bewerten. Folgt mir auf Instagram Führungsgefühle_Podcast. Um nichts zu verpassen. Da gibt es auch immer kleine Sneaks von den nächsten Folgen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und jetzt nochmal vielen Dank, Alex.
Ciao.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep Racing. Das war Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär. Eine Produktion der Podcastbude.